Kommen Tiere in den Himmel? Das heißt, mein Lieblingshamster oder mein Lieblingshund, nehme ich den mit, wenn ich zu Gott in die Herrlichkeit gehe? Gibt es einen Himmel, ein Paradies für Tiere? Das ist eine interessante Frage. Und wenn man ins Internet geht, dann findet man, dass 75% der religiösen Kommentare nahelegen, dass Tiere an der Erlösung teilhaben werden. Dieser Gedanke war aber bei den frühen christlichen Gelehrten oder Kirchenvätern wie Augustinus oder Thomas von Aquin überhaupt nicht so, sondern sie hatten die Auffassung, dass Tiere keine unsterbliche Seele hätten. Sie nahmen an, dass Tiere ohne vernunftbegabte Seelen kein Leben nach dem Tod erfahren könnten. Das heißt, mein Lieblingshamster, mein Lieblingsdackel, der geht eben nach dem Tod nicht mit. Diese Haltung war über viele Jahrhunderte ein Eckpfeiler der kirchlichen Lehre. Heute allerdings bekräftigen etwa 35% der Theologen den Glauben an ein Tierleben nach dem Tod. Wer hat recht? Und deswegen wollen wir uns angucken, was die Bibel zu diesem interessanten Thema sagt. Nun, ich sage es direkt, wir haben keine einzige Stelle, wo Gott sich direkt zu diesem Thema äußert. Also keiner der Menschen im Alten Testament oder im Neuen Testament hat jemals diese Frage gestellt, auch nicht dem Herrn Jesus, als er auf dieser Erde lebte, ob Tiere in den Himmel kommen oder nicht. Das heißt, wir müssen uns ein paar Stellen angucken und dann einfach Rückschlüsse ziehen, was die Bibel sagt. Einmal haben wir in 1. Mose 1, da heißt es in Vers 24, dass die Erde lebendige Wesen nach ihrer Art hervorbringe, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so, und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Und dann sagt Vers 30, und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Nun, was ist hier gleich zwischen den Menschen und zwischen den Tieren? Gleich ist, dass die Tiere, wie auch der Mensch, ein Geschöpf Gottes ist. Gott unterscheidet den Menschen von den Tieren alleine dadurch, dass er nicht nur bei den Tieren an einer Stelle sagt, Gott schuf, sondern dass er auch bei den Menschen sagt, Gott schuf. Diesen Begriff haben wir nur dreimal in 1. Mose 1. Ich habe darüber mal ein Video aufgenommen zu diesem Schaffen dort in 1. Mose 1. Wir finden das im ersten Vers, wenn Gott sozusagen aus keiner Materie Materie macht. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann, wenn Gott etwas völlig Neues nach seiner Art macht, die Tiere, und dann eben noch einmal bei den Menschen. Das heißt, in diesem Punkt gibt es auf der einen Seite etwas Gleiches. Sie sind alle Geschöpfe Gottes. Sowohl die Tiere als auch der Mensch. Man sieht das auch im Psalm 50 in den Versen 10 und 11. Und sie werden alle, wird auch bezeichnet als eine lebendige Seele oder sie besitzen auch eine lebendige Seele. Aber dann wird uns sofort in der Schöpfungswoche ein riesiger Unterschied gezeigt. Denn der Mensch wird geschaffen im Bild und nach dem Gleichnis Gottes. Das lesen wir an keiner einzigen Stelle von den Tieren. Im Gleichnis Gottes, ja, er glich Gott, nämlich dadurch, dass er nicht sündigte, ganz am Anfang Bevor dem Sündenfall waren Adam und Eva Menschen, die nicht sündigten. Sie taten keine Sünde. Sie glichen in diesem Punkt Gott, bis dann der Sündenfall gekommen ist, weil sie ungehorsam geworden sind. All das finden wir nicht in der Tierwelt. Und außerdem lesen wir in 1. Mose 1, dass die Menschen über die Tiere herrschen. Das bedeutet nicht, dass sie sie einfach töten sollen, sondern das bedeutet schon, dass sie eine gewisse Macht über diese Tiere haben. Das heißt, sie können sie benutzen als ihre Helfer. Sie können sie auch zur Nahrung benutzen, hier noch nicht in 1. Mose 1. Das war erst etwas als eine Folge des Sündenfalls, dass man auch von da an Fleisch essen durfte. Aber zunächst einmal sagt Gott ganz allgemein, dass der Mensch damit über dem Tier steht. In 1. Mose 2 haben wir dann wieder ein paar weitere Informationen in den Versen 15, 19 und 20. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Und so weiter. Das heißt, und auch vorher noch Vers 7, habe ich vergessen zu lesen, in 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, bildete dem Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, hier werden in Kapitel 2, der noch einmal in 1. Mose 2 besonders den sechsten Schöpfungstag fokussiert. Da erfahren wir zum einen, dass Gott in seine Nase, in die Nase Adams, den Odem des Lebens hauchte. Und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das finden wir nirgends im Tierreich. Außerdem sollte der Mensch den Garten bebauen und bewahren. Und das war nicht Aufgabe der Tiere. Sie konnten das auch gar nicht. Und der Mensch ist derjenige, der den Tieren einen Namen gibt und nicht umgekehrt. Diese Verse zeigen uns, dass zum einen der Mensch eine Verantwortung hat und dass Gott dem Menschen die Fähigkeit gegeben hat, eben auch Verantwortung zu praktizieren. Außerdem ist der Mensch jemand, der aus dem Vorhandenen unterschiedliche Dinge schaffen kann. Wenn du zum Beispiel Metall hast, dann kannst du daraus Werkzeuge herstellen. Du kannst auch zum Beispiel daraus Teile für ein Auto bauen. Du kannst auch Teile einer Uhr konstruieren. Und was man noch alles aus Metall machen kann. Tiere können in diesem Sinn nicht schaffen. Natürlich sind sie in der Lage, auch geniale Kunstwerke zu bauen, wie zum Beispiel ein Nest, das Nest eines Webervogels. Das ist eine geniale Konstruktion. Aber sie machen jährlich das Gleiche. Sie können aus diesen Grashalmen nichts anderes machen. Sie können nur ein solches Nest konstruieren. Das heißt, sie schaffen, wenn sie das tun, immer das Gleiche. Sie haben also einen von Gott vorprogrammierten Instinkt, dem sie folgen. Er sagt jetzt nicht, ich habe diesen wunderschönen Grashalm und jetzt baue ich mir mal ein viereckiges Haus hier auf diesem Erdboden. Sondern diese Nester, die Webervögel bauen, je nach Art, sehen artspezifisch immer gleich aus. Das heißt, ein erstes Zwischenergebnis ist, nur der Mensch ist im Bild und nach dem Gleichnis Gottes geschaffen. Der Mensch steht über den Tieren, er herrscht über die Tiere. Der Mensch hat den Tieren Namen gegeben. Er hat sie sogar domestiziert, das heißt, er benutzt einige von ihnen als Haustier, aber nicht umgekehrt. Der Mensch ist ein kreativer Schöpfer. In diesem Sinne können Tiere nicht schaffen. Sie haben mehr einen von Gott vorprogrammierten Instinkt, dem sie folgen. Liebt Gott den Menschen? Ja, ohne Frage. Dafür haben wir viele Beispiele im Wort Gottes, wo wir wirklich sehen, dass Gott den Menschen liebt. Und die Bibel ist ein Buch, das spricht nicht nur darüber, dass Gott den Menschen liebt, sondern wir haben einen Beweis, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und dass sein Sohn, weil er die Menschen so liebt, für sie in den Tod gegangen ist, damit sie den Weg zu Gott finden können. Aber liebt Gott auch die Tiere? Nun, wir haben nicht allzu viele Stellen, wo direkt das Verhältnis von Gott zu den Tieren betont wird. Ich möchte mal zwei, drei anführen. Eine haben wir im Psalm 36, da heißt es in Vers 7, deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du, Herr. Hier geht es natürlich nicht um die ewige Errettung, sondern hier geht es natürlich darum, dass Gott sich um diese Tiere kümmert. Eine andere Stelle ist dann eben bei Noah. Da geht es dann schon mehr um das Gericht und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben. 1. Mose 6, Vers 19. Das heißt, Gott sagt nach dem Gericht über diese Erde, wobei auch unzählbar viele Tiere ums Leben gekommen sind, dass Gott nicht nochmal ein solches Gericht machen wird, um im Endeffekt alles Fleisch, das heißt die Tiere und die Menschen, durch eine gewaltige, erdumspannende Wasserflut zu richten. Psalm 104 sagt uns sogar, dass Gott die Tiere versorgt. Aber das ist alles sehr kollektiv und bezieht sich in der Regel auf die ganze Schöpfung. Aber eine einzelne persönliche Liebesbeziehung von Gott zu einem Tier wird nirgends erwähnt. Wir haben zwar die Stelle aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber da geht es erstens um die absolute Liebe Gottes, womit er die gesamte Welt geliebt hat. Da geht es nicht um eine besondere Beziehung zu den Tieren. Da wird auch nicht ein Wort benutzt wie Bruderliebe oder ähnlich, wo eine vertrauensvolle Liebe im Endeffekt von Gott zu seinen Geschöpfen gezeigt wird. So einen Vers gibt es nicht. Nirgends in der Bibel steht direkt, dass Gott die Tiere liebt. Und nirgends in der Bibel lesen wir irgendwo, dass die Tiere durch das Blut Jesu Christi errettet sind. Aber von den Menschen lesen wir das, dass sie durch sein Blut errettet werden müssen. Ich habe hier mal einige Stellen angeführt. Man kann in den Epheserbrief gehen. Da sieht man das in Kapitel 1 und 2 ganz deutlich. Vielleicht lese ich mal eine Stelle daraus. Und dann gibt es noch andere Stellen im Neuen Testament, die uns das zeigen. Was Epheser 1, Vers 7, wenn es heißt, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir, das sind ganz klar die Gläubigen. Der Hebräerbrief macht das ebenfalls klar in Hebräer 9. Hebräer 9 ist vielleicht eine ganz interessante Stelle, wenn es dort in Vers 14 heißt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und in Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und auch die Offenbarung macht klar, dass das Blut Christi in den Kapiteln 5 und 7 eigentlich in jeder Epoche, in jeder Zeitepoche auf dieser Erde die Grundlage für Reinigung ist. Im Alten Testament wurden sogar Tiere im Vorbild auf Jesus Christus geopfert. Und sie wurden geopfert, um zu zeigen, dass Sünde in der Welt ist. Und sie zeichnen, dass es einmal einen Stellvertreter geben wird, der für die Menschen am Kreuz sterben wird. Das heißt, im Blick auf alle Menschen, dass jeder kommen und errettet werden kann. Aber nie umgekehrt. Man sieht an diesen wenigen Stellen, man kann sich das in Hebräer 9, Vers 13 und 10, Vers 4 angucken, den großen Unterschied zwischen den Tieren und den Menschen. Natürlich sagt Offenbarung 5, dass jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, sagt dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber auch hier ist die große Frage, ob es hier um Tiere geht, im buchstäblichen Sinn. Denn alle Wassertiere sind zum Beispiel ausgenommen. Ja, es sind die in dem Himmel, auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer. Aber nicht die, die in dem Meer sind. Es geht ja auch mehr um etwas Kollektives, das im Endeffekt die ganze Schöpfung in irgendeiner Weise Gott preist und dem die Ehre gibt, der auf dem Thron sitzt. Aber auch hier werden Tiere nicht konkret genannt. Und auch in Römer 8, in diesem Vers, den ich jetzt auch noch angeben muss, ab Vers 20 bis Vers 24, wenn es da heißt, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird, von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Lebens, Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Nun, was sagt diese Verse hier? Das eine ist, die ganze Schöpfung, die seufzt unter den Folgen des Sündenfalls. Das heißt, als der Mensch in Sünde fiel, teilte die Schöpfung sein Los. Vorher war alles sehr gut. Aber dann wurde die Schöpfung durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Und die Schöpfung wartet nun auf unsere Verherrlichung, um selbst befreit zu werden. Das heißt, die Schöpfung wartet nicht auf die Verherrlichung von Tieren, um befreit zu werden, sondern die Tiere, ein Teil der Schöpfung, warten auf unsere Verherrlichung. Und tatsächlich erfährt die ganze Schöpfung eine Erneuerung, allerdings erst im tausendjährigen Reich. Ihr könnt das nachlesen in dem Propheten Jesaja, wenn es dann plötzlich heißt, dass der Löwe wieder Gras fressen wird und zusammen mit dem Rind weiden wird. Das heißt, die Tiere werden wieder so sein wie vor dem Sündenfall. Es gibt eine Ausnahme, das ist die Schlange. Es wird also im tausendjährigen Reich paradiesische Zustände herrschen. Doch diese Erneuerung bezieht sich nicht auf das einzelne Individuum, sondern es geht um die Schöpfung als Ganzes. Doch dann wird plötzlich unterschieden in Römer 8. Denn wir besitzen den Geist und fühlen durch ihn den Gegensatz zwischen dem jetzigen Zustand und der Herrlichkeit. Das heißt, durch den Geist Gottes haben wir das Empfinden, in was für einer schrecklichen Welt wir leben, durchzogen durch die Sünde und wissen, wie einmal die Herrlichkeit sein wird. Denn die vollständige Sohnschaft, die ist noch zukünftig. Natürlich sind wir Kinder und Söhne. Aber wir haben noch nicht die vollständige Sohnschaft, denn dazu gehört auch der verherrlichte Leib. Und den bekommen wir erst bei der Auferstehung. Oder wenn der Herr Jesus jetzt sofort kommen würde und wir noch leben, dann wird unser alter Leib verwandelt in einen neuen, in einen Herrlichkeitsleib. Und das ist absolut notwendig für den Himmel. Man kann sich das angucken, auch in Johannes 14 in den ersten Versen. Und diese Auferstehung meint ja gerade, dass man ein neues, ewiges Auferstehungsleben bekommt, wie der Herr Jesus selbst im Endeffekt. Das lesen wir von keinem einzigen Tier. All das besitzt kein Tier. Dann gibt es noch diesen Vers 49 und da wird jetzt doch nochmal der Mensch mit dem Vieh verglichen. Im Psalm 49 gibt es zwei Verse, die davon sprechen, dass sowohl Menschen als auch Tiere vertilgt werden. Vers 13, doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Vers 21, der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Ähnliches findet man auch in 2. Petrus 2, Vers 12. Dieser Psalm sagt, der Mensch hat eine Verantwortung vor Gott. Er muss sich für Gott entscheiden. Und wenn er sich nicht für Gott entscheidet, das heißt, wenn er ein Mensch ist, der in Ansehen hier auf dieser Erde bleibt, dem die Erde viel wichtiger ist als diese himmlischen Dinge und der mit Gott überhaupt nichts zu tun haben möchte, der gleicht dann dem Vieh. Das heißt, er ist ihm in diesem Punkt ähnlich. Dort steht Hebräisch Mashal, das heißt ähnlich machen, das heißt nicht identisch. Denn auf der einen Seite gleicht er ihm. Er wird vertilgt werden wie das Vieh. Aber der Mensch kommt natürlich in die Hölle, in die ewige Verdammnis, in den Feuersee. Und er muss dort ewig Pein leiden. Man merkt also, bei den Menschen wird im Psalm 49 unterschieden zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Aber bei Tieren wird hier überhaupt nicht unterschieden, ob sie, verständig oder unverständig sind. Tiere haben eben nicht den Geist, der Gottesverständnis gibt. Das heißt, das Ergebnis ist für mich ganz klar. Der wiedergeborene Christ wird in der Zukunft einmal seinen Platz im Vaterhaus haben. Alle anderen Gläubigen, die aus der Zeit des Alten Testaments, aus der Drangsalzeit, aus dem tausendjährigen Reich, die werden in der Ewigkeit auf der neuen Erde sein. Gott greift noch einmal in seine Schöpfung ein, beim tausendjährigen Reich, und er verändert die belebte und die unbelebte Schöpfung. Das heißt, es wird vieles so sein wie in der Zeit vor dem Sündenfall. Tiere bekommen aber keine besondere Stellung. Sie werden sogar im tausendjährigen Reich noch geopfert. Im ewigen Zustand gibt es den Feuersee für alle ungläubigen Menschen. Im ewigen Zustand gibt es das Vaterhaus bzw. die neue Erde eben für alle Gläubigen. Aber sie haben dort alle neue Leiber. Niemand wird dort sein mit seinem alten, schwachen, hinfälligen Leib. Tiere werden übrigens nicht mehr erwähnt, wenn es um den ewigen Zustand geht. Sie haben aufgehört zu existieren. Außerdem sagt Prediger 3, Vers 11, dass Gott alles sehr schön gemacht hat. Das heißt weiter, auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Also man sieht, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den Menschen und den Tieren. Die Tiere werden nicht im Himmel sein. Die Tiere werden auch nicht auf der neuen Erde im ewigen Zustand leben. Da wird es nur noch Menschen geben, nur noch solche, die eine Entscheidung für Gott getroffen haben. Alle anderen sind ewig verloren und befinden sich in dem Feuersee an einem schrecklichen Ort. Also viel wichtiger als die Frage, kommen Tiere in den Himmel, ist, kommst du in den Himmel? Das ist im Endeffekt die alles entscheidende Frage.